Oh Papa, wir lieben dich so sehr. Wir lieben dich von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit allem, was in uns ist, mit unserem ganzen Gemüt, mit unserer ganzen Kraft, mit unserer ganzen Seele, mit unserem ganzen Herzen. Und danke für die prophetischen Worte heute Morgen. Danke für das, was du zu uns redest. Herr, wir wollen, dass unsere Sehnsucht wirklich bei dir ist. Und danke, dass wir uns verändern dürfen. Danke, dass wir gehört haben, dass du uns zuerst geliebt hast. Und danke, dass diese Liebe nicht vergeblich ist in unserem Leben, sondern dass sie das, ja, bewirkt durch deine Gnade, Gnade und Liebe, dieses Zwillingspaar, was in unser Leben gekommen ist. Und es bewirkt das, dass wir dir nachfolgen, dass wir dich lieben, dass wir alles, was du sagst, für gut beheißen, ob es Ja ist oder Nein. Dein Ja ist so gut wie dein Nein und dein Nein so gut wie dein Ja. Und danke, Herr, dass wir uns verändern dürfen, mehr und mehr. Danke, dass jeder Sonntag dazu beitragt, dass wir uns verändern, dass das Wort in uns Gestalt gewinnt, dass es in den Herzensboden fällt, anwurzelt, aufgeht und Frucht trägt. Danke, Jesus. Danke für jeden Sonntag. Danke für deine Liebe, die ausgegossen ist in unser Herz durch den Heiligen Geist. Und danke, dass du zu uns redest, unseren Glauben baust, unser Leben baust. Und danke, dass wir in dieser Welt keine Angst haben müssen, weil wir den Geist der Wahrheit in uns haben. Danke, Jesus, für deine Kraft, für deine Liebe. Halleluja. Amen. Wow. Seid ihr genauso dankbar wie ich, dass wir Jesus in unserem Leben haben? In jeder Situation in unserem Leben komme ich immer wieder an den Punkt, ob es Negativnachrichten im Fernsehen sind, ob es Kriegsgerüchte sind, ob es irgendeine Pandemie ist, die irgendwo rumschwirrt, ob schon wieder die neuen Gerüchte kommen, die nächste Pandemie ist im Anmarsch und. Und ich bleibe in diesem Frieden, weil ich auf Jesus schaue. Amen. Weil ich sage, Herr, du bist die Konstante in meinem Leben. Du bist der Leuchtturm, du bist der Kirchturm. Du bist mein Orientierungspunkt. Ich schaue auf den Herrn. 1000 fallen zur Linken, 10.000 zur Rechten. Mich wird es nicht in Großbuchstaben, Ausrufezeichen, unterstrichen. Mich wird es nicht treffen. Amen. Er hat seinen Engeln befohlen, bei mir zu sein. Egal was kommt, sie werden mich behüten und bewahren. Amen. Und bevor der Teufel einen Angriff startet, sind die Engel Gottes schon da. Und nicht eineinhalb oder ein paar so Kranke am Krückstock. Es sind mächtige Diener Gottes. Es sind Feuerwinde. Es sind mächtige Diener Gottes, die die Kraft und das Licht Gottes ausstrahlen. Und jeder Dämon, der größte Dämon, flieht vor dem kleinsten Engel. Amen. Weil Gott mächtig ist, weil das Licht mächtiger ist als Finsternis. Und ich bin so froh, dass Gott in meinem Leben ist. Du auch? In Johannes 14, ab Vers 1, schauen wir uns heute mal ein bisschen was an über das, was Jesus gelehrt hat. Wir haben hier unfassbare Offenbarungen gehabt die letzten 13 Jahre. Könnt ihr euch erinnern, die schon lange da sind, die kurz da sind? Über die Schöpfung, über die Zeit vor der Schöpfung, über das, was kommt, über die Ewigkeit, über die neue Erde, über den Himmel. Gott hat uns so viel Offenbarung gegeben. Und manchmal muss man ein bisschen zurück zu den kleinen Dingen, zu den wichtigen Dingen. Manchmal sind die kleinen Dinge die wichtigsten im Leben, ja? Ich kann mit Bärbel, wir sind jetzt schon ein paar Jahre verheiratet, wir können uns ein schönes Haus bauen, wir können den Garten schön machen, wir können uns ein schönes Auto kaufen, wir können unsere Kinder schön kleiden, wir können alles drumherum schön bauen. Aber wenn das Wichtigste, das Kleinste, aber das Wichtigste, die Liebe zwischen uns beiden nicht mehr gepflegt und gehegt wird, dann ist alles drumherum für die Katz, ist alles umsonst. Gott kann dein Leben bauen. Er kann dir eine wunderschöne Firma schenken. Er kann dir einen super Arbeitsplatz schenken. Er kann alles in deinem Leben schön machen. Er kann deinen Kontostand füllen. Er kann machen, dass du glücklich bist und dies und zell und jenes. Und das macht er gerne, weil er dich liebt, weil er gute Gedanken hat, weil er der Geber der guten Gaben ist. Gott liebt dich. Er hat in seinem Herzen beschlossen, wir haben heute schon gehört von Jeremia, dass sagt Gott, ich habe dich je und je geliebt, weil du so wertvoll geachtet bist in meinen Augen, sagt Gott über dich. Ich muss dir mal vorstellen. An einer anderen Stelle sagt er, ich gebe Völker an deiner Stadt, weil du so wertgeachtet bist in meinen Augen. Ich gebe Menschen an deiner Stadt. Ich glaube in meinem Leben, dass in meinem Leben schon manche Menschen gestorben sind, weil Gott sich für mich entschieden hat. Glaubt ihr das? Leute, wir wissen das nicht. Und ich bete nicht, dass irgendjemand stirbt. Versteht mich bitte nicht falsch. Aber ich glaube, manch meiner Widersacher, die gibt es heute nicht mehr. Die sind früh gestorben. Ich besuche manchmal das Grab meiner Eltern und da lese ich manche Namen aus meiner Generation. Denke ich, oh, mit dem habe ich früher eine Schlägerei gehabt. Mit dem habe ich dies gehabt, mit dem. Ich lebe noch. Nicht, weil ich gut bin, nicht, weil ich besser bin, nicht, weil ich, tschakka, ich habe gewonnen, sondern weil Jesus durch seine Gnade und seine Liebe in mein Leben gekommen ist. Amen. Das macht den Unterschied und das macht den täglichen Unterschied zwischen den Menschen, die Jesus kennen und zwischen den Menschen, die Jesus nicht kennen. Ich freue mich heute, wenn mich jemand auslacht über meinen Glauben. Früher habe ich mich geschämt und habe gedacht, habe ich kaum den Mund aufgekriegt, um mich zu rechtfertigen. Heute interessiert mich das gar nicht mehr. Leute dürfen über mich lachen. Ich gehe mit dem Jesus-T-Shirt, gehe ich zu den Rockertreffen. Und natürlich wirst du beschmunzelt. Natürlich gucken die komisch, was ist denn das für einer? Aber das interessiert mich nicht. Die Bibel sagt, freut euch, wenn ihr leiden dürft für euren Herrn. Und das bisschen ausgelachen mit dem T-Shirt ist nichts für das, was die Christen in Nordkorea oder in China durchmachen. Die leiden. Wir leiden nicht. Wir leiden auf hohem Niveau. Wir haben ein Diva-Leiden. Oh Herr, sie haben mich belächelt. Ja, geh mal zu einem in Korea, der gefoltert wurde, dem die Knie gebrochen wurden und vieles für den Herrn. Oder in Afrika oder sonst irgendwo in muslimischen Ländern, wo die Christen verfolgt werden. Sag dem, ja, wie war denn dein Leben? Oh, ich habe ein T-Shirt gehabt auf dem Rockertreffen, haben sie mich beschmunzelt. Boah, hast du gelitten für den Herrn? Das war ja furchtbar. Und wenn der seine Geschichte erzählt, dann glaube ich, dann wirst du knallrot. Aber Gott sei Dank ist Gott in Deutschland derselbe wie in Afrika, in Korea oder sonst wo. Und er hat uns hierher gestellt nach Deutschland und hat mit uns hier einen Plan. Amen. Wow, dieser Satz ist so unglaublich, dass ich eigentlich allein über den Satz predigen müsste heute. Und das würde nicht reichen. Aber wir müssen weitermachen. Aber hier steht, euer Herz erschrecke nicht, Ausrufezeichen. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt ihr, dass das öfters mal passiert in unserem Leben, dass unser Herz uns erschreckt oder dass Gedanken kommen wollen, die uns erschrecken? Ich habe mir ein anderes Auto gekauft die Woche. Gott hat super geleitet, erzähle ich euch ein anderes Mal. Nächste Woche kriege ich das Neue, das Alte geht am Dienstag weg. Was macht der Thomas? Der Thomas ist ja jemand, der nachdenkt. Ich bin ja ein Denker, ein Forscher und ein Sucher, setzt mich ins Internet. Suche nach meinem neuen Auto und natürlich finde ich viele tolle Berichte und dann habe mich 3 Tage riesig gefreut, super Kauf, oh Halleluja. Und was finde ich dann? 2 Berichte, die negativ sind. Und ich dachte, oh, warum hast du nur die Karre gekauft? Oh, oh. Und dann bin ich total durch den Wind gewesen. Ich erzähle euch das mir zur Schande, euch zur Ehre. Und dann habe ich gebetet, sage ich, Herr, war der Kauf falsch? Und dann sagte Herr Thomas, du siehst doch meine Hand in der ganzen Führung hier, oder nicht? Sage ich, ja. Warum liest du dann? Warum suchst du dann, bis der Teufel dich das finden lässt, was du suchst? Warum suchst du, wenn du weißt, es ist von mir? Boah, hat's mich getroffen. Habe ich Buße getan. Habe ich gesagt, Herr, es tut mir leid, ich suche nicht mehr. Ja, ich lasse das jetzt sein. Habe die Seiten auf Beobachten, habe sie sofort gelöscht und habe gesagt, alles ist gut. Gottes Führung und Leitung ist gut. Amen. Und ich forsche nicht nach. Kennt ihr das aus eurem Leben? Gott gibt dir einen neuen Job. Du betest für einen neuen Job, bekommst einen neuen Job. Dann hast du mit dem ersten so ein bisschen Krach und da kommt der Teufel und sagt, oh, du hast einen Fehler gemacht. Und dein Herz, was? Erschreckt. Oh, habe ich den falschen Job? Habe ich die falsche Frau geheiratet? Habe ich den falschen Mann geheiratet? Herr, ich habe die falschen Kinder bekommen. Kann ich die eintauschen? Kann ich die zurückgeben? Ist da noch ein Umtauschrecht? Und der Herr sagt, nö. So viele Dinge, die wir entscheiden, wenn sie mit dem Herrn waren, kommt alsbald der Feind. Ich rede nicht von den Entscheidungen, die du ohne den Herrn getroffen hast. Da wirst du Schwierigkeiten haben, okay? Da wirst du Probleme haben. Das ist ein anderes Thema, ist nicht mein Thema heute. Aber wenn du Entscheidungen mit dem Herrn triffst, du betest durch und der Herr öffnet die Türen, zack, 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 dann sag Danke, Amen. Und fang nicht an nachzuforschen, weil es wird dein Herz versuchen wegzuziehen und in einen Schrecken zu führen. Ja oder nein? Und so ist der Teufel. Er versucht, unser Herz immer in einen Schrecken zu führen. Mit was glauben wir? Mit dem Herzen. Dein Herz ist voller Glaube. Der Heilige Geist ist ausgegossen in dein Herz. Und jetzt musst du aufpassen, dass du nichts Giftiges reinlässt. Wenn der Herr dir ein sauberes Glas Wasser hinstellt und sagt, genieße, trinke frisches Wasser aus der frischen Quelle. Der Teufel versucht immer mit einem Tropfen Gift, mit einem Tropfen Öl, mit einem Tropfen Dreck ein Steinchen reinzuwerfen. Er versucht immer, das zu vergiften, dreckig zu machen, schmutzig zu machen, was der Herr dir Gutes gegeben hat. Attentione, aufpassen. Attention, also nicht Ostdeutsch, ein Tännchen, eine Tanne, sondern Attentione, ein Attention. Wer hat die Aufgabe? Ich. Und da musst du sagen, halt, stopp, bis hierhin. Ich nehme die Gedanken jetzt unter meine Füße und Schluss ist. Und sofort war ich wieder im Frieden, habe Gott gedankt. Ist Gott gut? Gott ist gut, er hat das Beste für dich. Halleluja, euer Herz erschrecke nicht. Und er sagt auch den Schlüssel, wie wir unser Herz nicht erschrecken lassen. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Ist das kompliziert? Musst du da auf die Universität gehen? Musst du 3 Jahre studieren? Die Schritte an glaubt an Gott und glaubt an mich. Religiöse machen daraus wieder ein Glaubensseminar. Du brauchst kein Glaubensseminar. Du brauchst nur eine Entscheidung. Du musst eine Entscheidung treffen. Alles in deinem Leben ist eine Entscheidung entfernt. Gott ist gut, ja oder nein? Bei nein, viel Spaß, dein Leben wird schwierig. Bei ja, Halleluja, stell dich drauf, mach einen Punkt hinter den Satz. Mach einen Punkt hinter deinem Gebet. Gott ist gut, Punkt. Bete nicht weiter, aber. Das ist Aberglauben. Hör auf mit Aberglauben. Hör auf mit, was ist wenn? Der Teufel sagt immer, was ist wenn? Gott sagt nicht, was ist wenn. Gott sagt, es ist und so wird sein. Punkt. Amen. Lydia, der Herr hat mir heute Morgen gesagt, deine Firma ist gesegnet. Deine Firma ist gesegnet. Du gehst durch Stürme, aber deine Firma ist gesegnet. Gott ist in deiner Firma drin. Amen. Deine Firma heißt Hilfe im Alltag. Das ist, was dich angreift. Hilfe im Alltag. Ja, dein Alltag ist manchmal schwierig, herausfordernd, kompliziert, ob in der Firma oder daheim. Stimmt's? Nomen est omen. Gott ist da. Lydia, Gott ist da. Lass los, kämpf nicht, lass los. Deine Firma wird blühen, Punkt. Deine Firma ist gesegnet, Punkt. Amen. Da, wo du am Arbeitsplatz bist, dein Arbeitsplatz ist gesegnet, Punkt. Amen. Halleluja. Wir kommen noch rein. Noch ist es noch ein bisschen so. Aber es kommt. Glauben braucht Zeit. Euer Herz erschrecke nicht. Sag mal zu deinem Herz, mein Herz, erschrecke nicht. Erschrecke nicht mehr. Halleluja. Frage, wo kommt eine Schreckensbotschaft her? Gott ist heute Morgen aufgestanden, dachte dem Thomas in Heidelberg, dem geht's zu wohl. Komm Jesus, wir erschrecken den mal. Wir sagen, seine Kinder haben morgen einen Autounfall und sterben. Hohoho, wird er sich erschrecken. Ist Gott so? Bist du so zu deinen Kindern oder zu deiner Frau? Leute, wo kommen Schreckensnachrichten her? Wo kommen die her? Aus der Hölle. Der Teufel. Was meinst du, warum er Wahrsagerei macht? Es ist Nachahmen von Prophetie. Und da kommt nur Böses bei raus, nichts Gutes. Und er wird dir nichts Gutes sagen. Er wird nicht sagen, dein Leben blüht. Komisch, dass mit manchen Leuten, mit denen ich schon oder seit 30, 40 Jahren zu tun habe, die beim Wahrsager waren, die sagen immer, er hat was Gutes gesagt oder sie und dann zum Schluss, du wirst durch einen Autounfall sterben oder du wirst Krebs bekommen. Ja, der Teufel lockt dich an mit Zucker und Zuckerwatte. Und dann, wenn das Stänkchen kommt, dann sagt er, das ist ein schöner Spieß, den ramme ich jetzt in dich rein. Hauptsache, du hast die Zuckerwatte gefressen. Er lockt dich an und dann sagt er, das Schlimme kommt. Gott wird nie einen schlimmen Gedanken über dich haben. Kann er nicht, er ist Liebe. Liebe kann nichts Böses tun. Alles, was in deinem Leben je negativ war, war entweder durch Gottes Führung, um dich an einen Punkt zu bringen, wo du sein sollst, weil es Schleifen deines Diamanten war. Aber alles Negative, was sonst dich verletzt und kaputt oder sonst irgendwas, war vom Teufel, nicht von Gott. Gott hat immer ein Ziel dahinter. Gottes Nein ist so gut wie Gottes Ja. Das Dumme ist, dass wir Nein nicht akzeptieren. Wir machen rum. Wir gehen dann zu falschen Propheten und sagen, Schwester, was meinst denn du? Was meinst denn du? Als ich 91 zur Bundeswehr musste, ich war 1,5 Jahre Christ, haben alle in der Gemeinde gesagt, geh ja nicht dahin, verweigert, es ist nicht Gottes Wille, dass man eine Waffe in die Hand nimmt. Aber ich habe irgendwie in meinem Herzen gespürt, ich soll dahin. Ich hatte 30 Prophetien dagegen und 3 dafür. Musste ich mich entscheiden. Ich sag, Gott, was willst du? Ich habe gespürt, geh dahin. Für mich war meine 6 Jahre Bundeswehr eine Segenszeit sondersgleichen. Ich habe da so viel gelernt, was ich nie in meiner Kindheit gelernt habe. Disziplin, ich hatte keine Disziplin. Morgens aufstehen kannte ich nicht. Ich war besoffen und wollte ausschlafen. Das kannte ich. Bundeswehr war für mich heilsam. Ich sage nicht, dass das für jeden ist, aber für mich war es heilsam. 3, die auf den Herrn gehört haben und 30, die einfach nur was gesagt haben, was sie gedacht haben. Heute weiß ich, dass Militär sein muss. Jesus, Soldaten kamen zu Jesus und haben gesagt, was sollen wir tun? Hat er gesagt, legt eure Waffe nieder? Nein, er hat gesagt, genügt euch an eurem Sold und tut niemand Unrecht. Ja, Frieden schaffen ohne Waffen. Zeigt mir ein Land, wo das geschafft hat. Ich habe noch keins gefunden. Ganz im Gegenteil, wenn du keine Waffen mehr hast, wirst du umso schneller überfallen. Ist das wahr? Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. So einfach ist es. So einfach. Der Satz ist fast zu einfach, um wahr zu sein. Ich sehe es an euren Gesichtern. Der eine spielt im Bad, die andere grübelt schon wieder. Natürlich haben wir Situationen der Vergangenheit, wo wir das nicht praktiziert haben. Deswegen war unser Herz erschreckt. Aber wir hören heute Morgen eine Botschaft und heute Morgen ist der Tag des Heils. Und heute kannst du sagen, ab jetzt nicht mehr. Nicht mehr mit mir. An jedem Supermarkt gibt's außen ein Schild, wo ein Hund abgebildet ist, steht, ich muss leider draußen bleiben. Ich habe solche Schilder meinem Herzen aufgestellt. Der Teufel muss leider draußen bleiben. Lüge muss leider draußen bleiben. Und der Heilige Geist erinnert mich daran. Thomas, was steht an deiner Herzenstüre? Muss leider draußen bleiben. Jesus sagt, ich stehe an deiner Herzenstüre, klopfe an. Wer mich hineinlässt, trete ich ein. Hast du Jesus eingeladen? Wenn Jesus drin ist, dann hat der Teufel nichts mehr drin zu suchen. Da hat er Hausverbot. Dann hast du das Hausrecht mit Jesus zusammen. Gott ist für dich, nicht gegen dich. Halleluja. Ihr seid Glaubenstiger. Ich sehe, dass ihr euch mächtig entwickelt. Und bleibt auf dem Weg. Haltet Kurs. Geh nicht rechts, links weg. Halte Kurs. Stürme kommen, Widerstände kommen, Enttäuschungen kommen. Ich sag dir heute ein Geheimnis, was du sowieso schon weißt, aber ich sag's dir nochmal. Im Teufel, sein Lieblingswerkzeug gegen dich ist Verletzung von deinen Lieben. Deine Familie, deine Nächsten, er benutzt sie am allerliebsten, um dir weh zu tun. Das ist sein Lieblingsjob. Und ich sag dir ein Geheimnis, deine Lieben wollen dir nicht weh tun, weil sie dich lieben. Aber der Teufel benutzt sie manchmal, er peitscht ihre Emotionen hoch. Er lässt sie einen Satz sagen, den sie eigentlich gar nicht meinen. Er verdreht deine Ohren, dass der Satz ganz schräg ankommt. Ich werde es nie vergessen. Wir hatten hier eine Frau, das ist 10 Jahre her bestimmt. Kam sie rein, war beim Friseur. Ich dachte, wow, coole Frisur. Hab gepredigt, die Predigt war aus, geht zu ihr und sag, wow, hast du eine neue Frisur, sieht cool aus. Sagt die zu mir, soll das etwa heißen, dass ich vorher blöd aussah? Hab ich gesagt, alter Vater, bist ins Wespennest getreten. Ist nicht meine Baustelle, ist ihre Baustelle, stimmt's? Ich bin nach Hause, hab gedacht, Alter, was habe ich der getan? Hat der Heilige Geist gesagt, gar nichts. Vergib ihr sofort, lass sie los, es ist ihre Baustelle. Korrekt? Es ist ihr Gedankengebäude, sehe ich blöd aus, sehe ich gut aus. Und so weißt du, Leute, die dünnhäutig sind oder verletzt sind, die können nur ganz schwierig ein Kompliment annehmen, was man ganz ehrlich meint. Sie denken immer, da gibt's doch einen Hintergedanken. Leute, wir müssen in die Wahrhaftigkeit kommen und ich ziehe mir von anderen Leuten die Schuhe nicht mehr an. Manche Dinge tun mir auch weh, manche Dinge verletzen mich auch, aber ich sage, Herr, unter meine Füße, Verletzung gehört mir nicht mehr. Ich bin Sohn Gottes, ich brauche mich von niemandem verletzen lassen. Verletzung funktioniert nur, wenn ich es zulasse. Wenn ich sage, ich lasse mich nicht mehr verletzen, ich vergebe sofort, ich lasse los, ich segne. Das kann ich mittlerweile mit meinen Feinden, das ist das größte Wunder überhaupt. Dass ich, da ich immer mich gleich gewehrt habe und immer voll zurückgeschlagen habe, dass ich sagen kann, Herr, ich segne meine Feinde jetzt. Wow, das ist ein, das und ich bin noch nicht durch. Ich würde nicht behaupten, ich bin durch. Ich sage, ich bin froh, dass ich es schaffe. In den Situationen, die ich in meinem Leben habe, die herausfordernd sind. Bei dir auch? Halleluja. Jesus ist so gut, dass er uns vorausgeht und uns eine Stätte bereitet. Den nächsten Vers predige ich oft auf Beerdigungen. Aber da ist es manchmal zu spät für den, der da liegt. Aber ich predige, mache keine Beerdigung mehr für Leute, die verloren sind. Ich mache nur noch Beerdigung, das habe ich in meinem Herzen entschieden, für Leute, wo ich weiß, die waren gläubig. Warum? Ich muss da nicht lügen. Es wird nirgends mehr gelogen wie auf Beerdigungen vom Richter. Ist das wahr? Da sind plötzlich alle gut gewesen, alle kommen in den Himmel, selbst der Mafia-Boss. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Städte zu bereiten, jetzt pass auf, was Jesus sagt. Er bereitet dir eine Stätte, eine Wohnung, ein Haus am Berg, in den Bergen, ein Haus am Meer, was immer du liebst, das wirst du haben. Gott sieht mehr in dein Herz wie du selber. Ich durfte mein Haus im Himmel ja schon sehen. Du darfst dein Haus auch bald sehen. Es geht nicht mehr so lange. Bald, bald, bald seid ihr in der Ewigkeit. Amen. Und dann werdet ihr ein Haus vorfinden, das ist so wunderschön. Dort gibt es keine Steckdosen, du brauchst keinen Staubsauger. Es gibt keine Küche, weil du nicht mehr kochen musst. Du musst kein Geschirr spülen, es gibt auch keine Geschirrspülmaschine. Es gibt auch keine Toilette, weil du nicht mehr aufs Klo musst. Es gibt auch kein Schlafzimmer, weil du nicht mehr schlafen musst. Oh, wird das schön. Du wirst den ganzen Tag glücklich sein in der Gegenwart Gottes. Halleluja. Und was sagt Jesus in Vers 4? Und wenn ich hingehe, den Weg dahin, wisst ihr, Und wenn ich hingehe, euch die Städte zu bereiten, will ich wiederkommen. Ich will wiederkommen und euch zu mir nehmen, dass ihr auch seid, wo ich bin. Jesus wird wiederkommen, er hat es versprochen und er wird wiederkommen. Ich habe euch gesagt, so viel Aktivität wie momentan im Himmel ist, war noch nie. Die Hochzeit wird vorbereitet, der Festsaal wird geschmückt, die Braut kommt bald, der Bräutigam macht sich bereit. Die Braut macht sich bereit. Amen. Leute, die größte Feier des Universums steht kurz davor und wir werden Teil davon sein. Halleluja. Freust du dich drauf? Ich freue mich drauf. Und das macht mir die Zeit, die hier noch bleibt, macht es mir so einfach, weil ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und Jesus ist kein Lügner, sonst ist alles umsonst, was wir hier sagen. Er wird wiederkommen, er wird uns zu sich nehmen, weil er uns liebt, weil er treu ist. Wo ich hingehe, den Weg dahin, wisst ihr, spricht zu ihm Thomas. Oh, die Thomas, ja, die sind schwierig. Ich weiß, von was ich rede. Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst. Wie können wir den Weg wissen? Oh, wunderbar dieser Widerspruch. Und wir lesen alles in der Bibel aus der Sicht der neuen Schöpfung. Die waren noch nicht die neue Schöpfung. Die Jünger waren noch nicht die neue Schöpfung. Sie waren noch nicht wiedergeboren. Das kam erst mit Pfingsten. Aber Jesus spricht trotzdem Klartext mit ihnen, wenn sie auch sagen, ich nichts verstehen, Kollege, meine Kopfkarussell, ich nichts lernen, was diese. Aber Jesus spricht trotzdem Klartext für uns, damit das Wort geschrieben wird. Oh, ich liebe Jesus, du auch? Jesus spricht zu ihm, und jetzt kommen diese interessanten Worte. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn nur durch mich. Niemand kommt zum Vater, denn nur durch mich. Schau auf Christen, schau auf große Fancy-Prediger. Bezeugen sie das oder bezeugen sie das nicht? Es gibt einige große Namen, die in Fancy-Sendungen saßen, auch bei Oprah Winfrey und ein paar andere. Ja, da haben sie ganz klar die Frage gestellt bekommen, ist Jesus der einzige Weg, ja oder nein? Und sie sagen, ja, es gibt viele Wege. Nein, es gibt nicht viele Wege, es gibt nur einen Weg. Das habe ich euch schon hunderte Mal erklärt. Wenn ich in Heidelberg in der Hauptstraße 100 wohne, dann wohne ich nicht in Leimen in der Schillerstraße 4. Ich wohne auch nicht in Heidelberg oben in Handschuhsheim in der, was weiß ich, Goethestraße 15. Ich wohne in der Hauptstraße 100 als Beispiel. Ja oder nein? Die, die mich kennen, wissen das. Und wenn einer kommt und sagt, der Thomas wohnt ganz woanders, sagst du, nein, 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 der wohnt genau da. Also nicht viele Wege führen überall hin. Gott wohnt nicht überall, sondern er hat ein Zuhause mit einer Adresse. Ich gehe schwer davon aus, du auch heute Morgen, oder? Also, wir kennen den Weg. Und der Weg ist Jesus. Nicht Buddha, nicht Allah, nicht Rama, nicht Lama. Jesus ist der Weg. Ganz einfach. Punkt. Und das glauben wir. Und wenn jemand was anderes glauben will, soll er das. Mir ist das wurscht. Ich mache mich nicht mehr verrückt. Ich streite auch mit niemand mehr. Jeder darf sich entscheiden. Amen. Halleluja. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn nur durch mich. Vers 7. Wenn ihr mich erkannt habt, von was spricht hier Jesus? Wer weiß es? Wenn ihr mich erkannt habt, haben sie Jesus erkannt, als er da kam? Oder haben sie gesagt, wer bist denn du? Natürlich haben sie ihn von der Optik erkannt. Aber sie haben ihn noch nicht erkannt. Im Geist. Warum nicht? Weil sie noch nicht wiedergeboren waren. Du kannst Jesus kennen und weißt, er wohnt da, er ist aufgewachsen mit Maria und Josef, aber du hast ihn nicht erkannt. Wie erkennst du Jesus? Was ist der Schlüssel, um Jesus zu erkennen? Der Heilige Geist in dir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Der Heilige Geist in dir, der dir die Augen öffnet, die Augen des Herzens, wo du Jesus erkennst. Und das liest du durch die ganze Bibel. Einer hängt am Kreuz, sagt, erbarme dich. Der andere, wow, guck ihn an, der stirbt mit uns. Zwei sind auf dem Dach, die eine wird angenommen, die andere nicht. Zwei sind auf dem Feld, eine wird angenommen, die andere nicht. 10 Jungfrauen, 5 kluge, 5 törichte. Die ganze Bibel zieht sich durch die Menschheit, die Jesus annehmen, die Jesus verwerfen. Dazwischen gibt es nichts. Und die einen, denen ihr Herz brannte, wie die Jüngern Emmaus, und die anderen, die sagen, boah, das ist doch Maria und Josefs Sohn, was labert der? Es gibt keinen anderen Weg, als Jesus anzunehmen oder Jesus zu verachten. Um Jesus zu erkennen, geht es nur durch den Heiligen Geist und nicht durch Religion, nicht durch ein Seminar, nicht durch Handauflegen, nicht durch eine Zugehörigkeit zu einer Kirche, nicht durch eine Babytaufe. All das ist null und nichtig. Und auch für uns ist es eine tägliche Sache, zu fragen, Heiliger Geist, was ist dran? Ja oder nein? Kaufen, nicht kaufen? Hinziehen, nicht hinziehen? Umziehen, nicht umziehen? Vergeben, nicht vergeben? Ihr kennt die Antwort, musst du eigentlich nicht fragen. Heiliger Geist, ist es dran, dass ich nicht vergebe? Das ist eine sinnlose Frage. Wenn ihr mich erkannt habt, Jesus spricht schon darüber, Leute, ihr kapiert jetzt noch nicht alles, was ich sage. Das haben wir ja gerade gesehen mit Thomas. Manche Sachen, die Jesus gesagt hat, waren für ihn. Und Jesus sagt, ist bald vorbei. Dann geht's dir auf. Amen. Halleluja. Wo ich in Mexiko war, 3 Wochen, und die reden die ganze Zeit Spanisch. Zum Schluss hat diese Sprache mich wahnsinnig gemacht. Ich habe gesagt, ich muss nach Hause. Ich will wieder was Deutsches hören. Im Flieger ein paar deutsche Stimmen. Am Airport, deutsche Durchsage. Weil ich habe nichts verstanden, nicht, dass Spanisch schlimm ist. Ich liebe Spanisch. Das ist eine Melodiesprache. Ist wunderschön, wie Italienisch auch. Ich mag es. Aber zum Schluss hat es mich so wütend gemacht, weil ich nur blablabla, den ganzen Tag. Ich habe Kopfweh gehabt zum Schluss. Und es ist nichts Schlimmeres, als wenn du nichts verstehst. Wisst ihr, im Geist gibt es nichts Schlimmeres, als wenn du einem geistigen Prediger zuhörst und du verstehst nur blablabla. Was redet der da vorne? Blablabla. Es ist anstrengend. Es macht dich wütend. Die Jünger waren manchmal auch wütend mit Jesus. Natürlich waren sie höflich. Die kamen immer und haben gesagt, Meister, Meister. Wenn du Meister, Meister liest, ist meine Interpretation, ist eigentlich, ey du Depp, ich verstehe dich nicht. Ich raff nix auf gut Deutsch. Ich kapiere das nicht. Von was redet er? Wer nicht sein Fleisch isst und sein Blut trinkt, ist der wahnsinnig geworden? Und dann sind sie in Meister, Meister. Oder im Boot, als am Absaufen sind. Und Jesus schläft im Boot. Wie kann der Typ schlafen? Geht's dem noch zu gut? Und dann gehen sie hin, Meister, Meister, nachdem sie alles probiert haben, alles schöpfen. 10 Liter raus, 100 Liter rein. Schlechter Deal. Haben sie Jesus geweckt. Meister, Meister. Petrus wieder. Petrus, ich liebe ihn. Weil er hat so viel Ähnlichkeit mit mir. So impulsiv. Und erst da tun und dann nachdenken. Aber Gott sei Dank habe ich mich schon sehr verändert. Amen. Petrus dann auch, oder? Seine Impulsivität ging zurück und das Nachdenken war dann im Vordergrund. Das ist viel besser. Das ist nicht gut, wenn du irgendwo in den Saloon gehst, ziehst den Colt und erschießt rein und sagst, waren die das? Und der Barkeeper sagt, nee, das waren die Guten. Ups, das ist schlecht. Manche Menschen sind so. Kannst auch mit Worten jemand umbringen, das wissen wir ja. Also Jesus spricht davon, wenn der Tag kommt, wo sie sich bekehren werden, von neuem geboren werden, so werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Wenn ihr mich erkannt habt, dass ich der Messias bin, der Erlöser bin, der Messias in deinem Leben, der Erlöser in deinem Leben, dann wirst du auch den Vater erkennen. Hast du Jesus, hast du den Vater. Hast du den Vater, hast du Jesus. Seht ihr, warum der Teufel eine Religion gründen muss, die man Islam nennt, die sagt, Gott hat keinen Sohn, er braucht keinen Sohn? Weil wenn du den Sohn nicht hast, hast du den Vater nicht. Ganz einfach. Super Religion, die alle Menschen abhält, errettet zu werden, die in dieser Religion sind, weil sie den Sohn nicht haben wollen, ihn ablehnen, ihn leugnen und so weiter. Aber wir haben Gott sei Dank das Licht erkannt, oder? Wir haben Jesus erkannt. Wir haben Jesus, wir haben den Sohn und wir haben den Vater. Und von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Spricht zu ihm Philippus. Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Der nicht wiedergeborene Mensch will immer sehen und dann glauben. Der wiedergeborene Mensch glaubt, obwohl er nicht sieht. Haben wir das die Woche angeguckt? Vor ein paar Wochen? Hebräer 11, Vers 1. Der Glaube ist die feste Substanz, die Hoffnung auf das, was man nicht sieht. Ein festes Überzeugtsein von dem, was man noch nicht sieht, obwohl man es weiß. Ich habe mit euch den Test gemacht, habe euch gefragt, glaubt ihr, dass es Gott gibt? Habt ihr alle gestreckt? Dann habe ich gesagt, glaubt ihr, dass Gott eure Krankheit heilen will, eure Schwierigkeiten wegnehmen? Dann gingen die Gesichter schon ein bisschen, habe euch nicht strecken lassen, euch zuliebe. Stimmt's? Aber der Glaube in uns ist stark. Wenn ihr ihn erkannt habt, so werdet ihr auch meinen Vater kennen. Von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Herr, zeig uns den Vater, es genügt uns. Jesus spricht zu ihm, so lange bin ich bei euch und du kennst mich nicht, Philippus. Ja, weil der natürliche Mensch nur das sieht, was vor Augen ist. Jesus war ein Mensch wie viele. Sie erkannten ihn noch nicht in ihrem Herzen als den Messias, als den Sohn Gottes. Seht ihr, was Religion macht? In Religion genügt es, dass Jesus einer von vielen ist, aber es muss nicht der Sohn Gottes sein. Und noch schlimmer, er muss nicht dein persönlicher Erretter sein. Habe ich euch das erzählt vor ein paar Wochen, dass der Papst gesagt hat, der aktuelle Papst, es wäre gefährlich, wenn ein Christ eine lebendige Beziehung zu Jesus hat. Was maßt er sich an? Was maßt er sich an? Aber es ist logisch, wenn du Religion betrachtest. In Religion brauchst du keinen Erlöser, du brauchst nur den Mechanismus der Religion. Das sind die Stufen der Erleuchtung. Das ist das religiöse Getue, wo du tun musst, tun, tun, tun. Das haben wir auch schon mal geklärt. Dass das, was Gott sucht in dir, ist nicht das Tun, sondern das Sein. Bist du Christus? Bist du Thomas Christus? Bist du Sohn Gottes? Ja oder nein? Und aus diesem Bewusstsein kommt das Tun. Aber durch das Tun alleine, wo du rennst, für Gott betest, machst Evangelisationen hierhin, dorthin, daraus wirst du nicht Sohn. Das ist der Unterschied. Du findest im Tun nicht Christus, aber in Christus findest du das Tun. Seht ihr, wie pervers das ist, was Religion macht? Dich immer versucht abzuhalten von dem, wer du eigentlich bist. Das Gleiche machte der Teufel bei Adam und Eva im Paradies. Er sagte, wenn du von der verbotenen Frucht isst, wenn ihr von der verbotenen Frucht isst, werdet ihr sein wie werden sie sein? Wie Gott. Sie waren aber schon wie Gott. Mehr als wie sie waren, konnten sie nicht werden. Sie waren schon wie Gott. Sie waren erschaffen im Ebenbild Gottes. Was hat er gemacht? Er hat sie reingelegt. Nämlich in dem Moment, wo sie von der Frucht aßen, verloren sie alles, was war wie Gott. Sie verloren die Connection zu Gott. Und Gott sagt, ihr werdet, wenn ihr von der Frucht esst, des Todes, Tode sterben. Mehrzahl, nicht Einzahl. Wäre es Einzahl gewesen, hätten sie ja tot umfallen müssen. Sonst wäre Gott ein Lügner gewesen. Sind sie tot umgefallen? Lesen wir das? Nein. Sie spürten sofort, dass sie nackt waren. Sie waren aber gekleidet in der Herrlichkeit Gottes. Sie waren nicht nackt. Adam hatte bis dahin Eva noch nie nackt gesehen. Und Eva Adam noch nicht. Sie waren gekleidet in der Herrlichkeit Gottes. Vanessa hat darüber gepredigt. Vor ein, zwei Jahren. In dem Moment aber, als die Connection mit Gott, wo der Stecker rausgezogen wurde, das Kabel durchgeschnitten, war die Herrlichkeit Gottes von ihnen weg. Sie kannten das Gefühl, nicht nackt zu sein. Bub. Und sie sahen einander an und wussten, sie sind nackt. Das war erstmal ein Schrecken. Dann haben sie Feigenblätter benutzt und so weiter. Und Gott spürte auch sofort, dass das Kabel durch ist. Er rief, Adam, wo bist du? Der Schmerz war gewaltig. Der Teufel will dir immer das schenken, was du schon hast. Denk mal drüber nach. Wie oft ich ihn gehört habe, Thomas, wenn du aufhörst, Pastor zu sein, wenn du nicht mehr das Wort predigst, lasse ich dich in Ruhe. Dir geht's viel besser dann. Wird er mich in Ruhe lassen? Nein, er kann mich nicht in Ruhe lassen, weil er böse ist. Er ist immer böse. Und er wird immer das tun, was er tut. Zerstören, morden und lügen von Anfang an. Und das tut er in deinem Leben, will er das tun. Er will dir sagen, gib auf. Lass los, verkauf. Lass es. Und das wird besser, es wird nicht besser. Es wird nicht besser. Denk zurück, wenn du jemals eine Entscheidung getroffen hast gegen die Gemeinde, gegen den Glauben, gegen das, was Gott in deinem Leben als Berufung gesetzt hat. Ging es dir dann besser oder schlechter? Es wurde alles viel schlimmer. Gott sei Dank gibt's Gnade, wir können wieder zurück, ja? Wir dürfen immer aus der Sackgasse rausfahren an den Punkt, wo wir rein sind. Aber mit Gott ist es viel besser, auf Gott zu hören, zu sagen, Herr, du bist der Anfänger und Vollender meines Glaubens. Mit dir überwinde ich weit. Mit dir überwinde ich jede Mauer. Mit dir springe ich über Berge. Leute, dann geht's dir gut. Jesus hat nicht gesagt, Eier, Bobeier. Aber er hat gesagt, ich gehe mit dir. Ich werde dich nicht verlassen noch versäumen. Ich gehe mit dir durch jede Situation. Und wenn du das lernst, dass Jesus immer bei dir ist, kannst du dich entspannen. Du kannst dich entspannen. Und du kannst loslassen. Halleluja. Gott ist gut, er ist mit dir. Zeig uns den Vater und es genügt uns. Ich bin bei euch so lange und du kennst mich nicht, Philippus. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Wer mich sieht, siehst du Jesus? Ja, du kennst ihn und du siehst den Vater. Wie sprichst du dann, zeig uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin, der Vater in mir? Wow. Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir? Es gibt Leute, die im Himmel waren, die gesehen haben, wie Jesus im Körper vom Vater verschwand und wieder rauskam. Das ist Gnade, wenn du das sehen darfst. Wir werden das bald jeden Tag sehen. Im Himmel gibt es keine Tage mehr, aber für uns zum Verständnis. Wir werden das bald live sehen, live und in Farbe. Und du brauchst keine GEZ-Gebühren zahlen. Ist alles umsonst. Du sitzt in der ersten Reihe. Halleluja. Du brauchst weder ARD noch ZDF. Wir werden das live erleben. Der Vater ist in Christus und Christus ist im Vater. Wer lebt in dir? Auch der Christus durch den Heiligen Geist. Ist es gut? Also alles, was die Bibel zeigt, ist Jesus der Erste, der das erlebt hat oder erleben durfte. Der Erste von den Todgeborenen oder von den Toten. So, der Erste, der tot war und wieder lebendig wurde und so weiter. Die Worte, die ich zu euch rede, hör zu, die rede ich nicht aus mir selbst. Der Vater aber, der in mir bleibt, der tut diese Werke. Jesus, alles, was Jesus gesagt hat, hat er nicht aus sich selber gesagt, sondern er hat es gesagt, was er den Vater hat reden hören. Seht ihr die Liebe des Vaters? Leute, was mich heute so entspannt, und ich wünschte, ich hätte vor 30 Jahren schon solche Predigten hören dürfen, die ihr heute hören dürft. Ich bin durch Religion, ihr braucht das nicht. Der Vater liebt dich, Punkt. Komm, lass uns das sagen. Der Vater liebt mich, Punkt. Leute, wie oft ich gehört habe, wenn ich wieder sündige, ist der Vater gegen mich. Wenn ich irgendwo runtergefallen bin, hat mir Knie aufgeschlagen. Ja, das, weil du Sünde hast. Jeden Mist haben die mir gesagt, es ist sofort die Strafe von Gott. Was hatte ich vom Bild von Gott? Nicht das eines liebenden Vaters. Ich sehe liebende Väter und Mütter, Mütter inklusive, wenn ich vom Vater rede. Sobald das Kind fällt schon, wenn die Mama schon sieht, dass das Kind vom Stuhl kippt, da siehst du schon in Zeitlupe, wie sie dahin rennt oder der Vater hechtet und das Kind aufhängt. Glaubt ihr, der Vater im Himmel ist schlechter als wir natürlichen Eltern? Der Vater ist viel mehr für dich und liebt dich viel mehr, als dir bewusst ist. Und das ist so gut. Du darfst dich entspannen. Du bist nicht Christ geworden und wiedergeboren, weil du es wolltest, sondern weil der Vater es wollte. Weil er dich auserwählt hat, nicht du dich. Du hättest mich nicht erwählt und ich dich nicht. Wenn ich nicht mich bekehrt hätte, Leute, ich hätte mit euch nichts zu tun. Ich wollte mit euch nichts zu tun. Komm, sei ehrlich. Heute liebe ich euch. Das ist auch ehrlich. Aber so wie ich früher war, vor meiner Bekehrung, wir wären nicht kompatibel gewesen. Und ihr nicht mit mir, ganz bestimmt nicht. Komm, sei ehrlich. Aber Gott sei Dank habe ich mich nicht für dich entschieden und du dich nicht für mich, sondern der Vater für dich und der Vater für mich. Amen. Das ist, was es zählt. Und darum ist der ganze Leistungsdruck weg von mir. Ich muss nicht, ich bin. Ich bin Sohn. Nicht, ich werde es durch irgendein Tun. Ich bin Sohn. Amen. Halleluja. Und das ist der Punkt, um was es geht, wo Christus immer und immer wieder geredet hat und Paulus und Jakobus und Johannes und wie sie alle heißen, die die Bibel geschrieben haben, immer wieder gesagt haben, schaut auf das, was ihr seid, nicht was ihr sein werdet. Der Teufel sagt dir immer, irgendwann bist du gut. In manchen Gemeinden musst du frei werden von Sünden, dann darfst du erst reinkommen in den Gottesdienstraum. Wo steht es in der Bibel? Jesus hat gesagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Mühselig und beladen sind Sünder und Kinder des Teufels. Die sollen zu Jesus kommen, er will sie erquicken. Der sagt nicht, werd erstmal heilig und werd gut, dann komm. Die Prostituierten kamen zu ihm. Er nahm sie an, liebte sie und heilte sie. Und dann haben sie gesagt, ich will nicht mehr sündigen. Die sind nicht gekommen. Jesus hat gesagt, so, jetzt bist du mal eine Woche ohne Freier und dann kommst du wieder. Dann schauen wir mal. So war Jesus nicht. So ist Religion. Religion sagt dir, du musst erst gut werden, dann darfst du kommen. Leute, passt auf, was in euer Leben kommt. Der Vater aber, der in mir bleibt, tut seine Werke. Vers 11. Glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir. Wenn nicht, wenn ihr das noch nicht glauben könnt, so glaubt mir doch um der Werke willen. Das, was ich tue. Kranke heilen, Tode auferwecken, Menschen befreien. Kann das irgendein Mensch? Nein. Wird es der Teufel tun? Kämpft der Teufel gegen sich selber? Schmeißt der Teufel seine Krankheitsdämonen raus? Nein. Also kann es nur jemand, der mit der Kraft und der Macht Gottes ausgerüstet ist, kann diese Dinge tun. Und das alleine schon zeugt dafür, dass Jesus Gottes Sohn war. Buddha hat es nicht getan, Mohammed auch nicht, ganz im Gegenteil. Sondern er tat es, um den Leuten die Liebe des Vaters zu offenbaren. Selbst wenn sie nicht mal zurückgekommen sind und haben sich bedankt. Einmal hat er 10 geheilt, einer kam zurück. 9 haben gedacht, que sera, sera. Aber Jesus lässt sich nicht abhalten, die Liebe des Vaters auszuteilen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue. Und er wird größere als diese tun, denn ich gehe zum Vater. Wer von euch hat schon Tote auferweckt? Wer hat schon Kranke geheilt? Wer hat schon Wunder über Wunder erlebt? Ihr braucht jetzt nicht strecken. Hey, das ist keine Anklage. It is the chance to do something. Das ist die Chance, was Neues zu tun. Kranke zu heilen, Tote aufzuwecken. Leute, hier steht's, dass wir größere Dinge tun wie Jesus. Die Möglichkeit ist da. Wenn wir es nicht erleben, liegt's nicht an Gott. Komm, Bruder, wir beten am Wochenende. Sei, für was bete man? Dass der Herr Wunder tut. Da kannst du lange beten. Gott wird keine Wunder tun. Der hat alle Wunder schon getan. Jesus hat sich gesetzt zur Rechten des Vaters. Wenn jemand sich setzt, arbeitet er nicht mehr. Das haben wir auch schon mal angeschaut. Markus 16. Geht hin in alle Welt, predigt das Evangelium, weckt die Toten auf, heilt die Kranken, ihr sollt gehen. Wir haben den Auftrag empfangen, diese Dinge zu tun. Wenn es bisher noch nicht passiert ist, so what? Egal. Dann sag heute nicht, gestern nicht, aber vielleicht morgen. Streck dich aus danach. Sag, Herr, stärke meinen Glauben, dass ich keine Angst vor den Toten habe, sondern dass die Toten Angst vor mir bekommen. Dass die Gebeine anfangen zu klappern und sagen, der Thomas kommt. Oh. Ja. Ja. Ich möchte das erleben. Ich möchte das erleben. Ich war schon bei ein paar Unfällen. Ich bin schon zu 2 dazugekommen, die gerade ihren letzten Zug gemacht haben. Ein Motorradunfall und einer, der ein LKW gelatscht ist vor unserem Haus. Das sah furchtbar aus. Ich habe gebetet, habe versucht, aber es ist nichts passiert. Aber ich gebe deswegen nicht auf. Ich habe nicht gesagt, gut, dann geht's halt nicht. Nein, ich habe gesagt, ja, dann ist mein Glaube noch nicht stark genug. Aber der wird. Amen. Der wird. Amen. Ich möchte zum Autounfall kommen und sagen, komm raus, du hast nichts in Jesu Namen. Glaubt ihr, dass das neu ist, dass ich dann der Erste bin, der das erlebt? Leute, das ist überall auf der Welt gang und gäbe. Ich möchte Wunder erleben. Ich möchte das. Ich sage ja zu diesem Thema. Du auch? Wahrlich, wahrlich, und da sagt Jesus immer, wenn er wahrlich, wahrlich sagt, heißt aufpassen, so ist es, so meine ich es und nicht anders. Ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und er wird größere als diese tun. Denn ich gehe zum Vater, ich gehe zum Vater. Heißt, ich bin nicht mehr da, ich mache nichts mehr. Halleluja. Seht ihr, wie Christen, wie die immer beten, sagen, Herr, mach du. Das ist ein sinnloses Gebet, weil der Herr nichts mehr macht. Natürlich hilft er dir. Er hilft dir zum Helfen. Er sagt, wenn du krank bist, geh zu den Ältesten der Gemeinde. Die sollen dich mit Öl salben und für dich beten. Dann wird's besser. Machen wir aber nicht, weil, keine Ahnung, mag die Ältesten nicht, das Öl stinkt. Macht, was ihr wollt. Der Kämmerer aus Äthiopien, der da vom Tempel zurückfuhr und krank war, Aussatz hatte, der Herr hörte vom Prophet, geh in den Jordan und wasch dich. Der Jordan war eine Dreckbrühe. Das ist, wie ich sage, wasch dich bei der BASF im Rhein. Ich meine, heute ist es okay, aber damals, da gab's Witze, Banküberfall, ne? Kennt ihr noch von Otto? Ja, das ist eine Wasserspritzpistole. Ja, aber da ist Wasser vom Rhein drin. Oh. Da war das noch eine Kloake. Und er war aber gehorsam, ging in den Jordan, in diese Dreckbrühe und er kam gesund raus. Manchmal tut Gott solche Dinge, weil er uns herausfordert, unseren Glauben herausfordert. Aber das ist gut. Und was ihr bitten werdet, das ist der Oberhammervers. Das weiß ich, das ist der Oberhammervers. Und was ihr bittet werdet in meinem Namen, das will ich tun. Und dass der Vater verherrlicht werde im Sohn. Was ihr bittet werdet in meinem Namen, das will ich tun. Aber du hast doch gerade gesagt, Jesus tut nichts mehr. Wenn ich bete, o Herr, in deinem Namen, bitte heil die Barbara, mach was. Dann habe ich ein Problem, weil das ist genau das, was Jesus nicht tut. Ich kann aber beten und sagen, Herr, stärke meinen Glauben, dass ich den Glauben habe, für meine Frau zu beten, dass sie gesund werde. Jetzt ist Jesus mit mir. Merkt ihr den Unterschied? Das kann ich jahrelang beten. Oh Herr, heil meine Frau. Oh Herr, heil meine Frau. Das machen sie alle. Dann pilgern sie irgendwo heilige Städte hin und machen Buggedibu und dann opfern sie und dies und geben, machen Gelübde. Muss mal über den Acker gehen, wie viel Gelübde da sind. So Gelübdesteine aus 1700, 1600. Herr, wenn du mein Kind rettest, mache ich den Stein dahin. Ob das der Herr war, weiß ich nicht, aber der Stein steht. Yo, der Heiland kommt dreimal am Tag vorbei und sagt, oh, guck mal, Papa, der schöne Stein, ich habe mich so gefreut. Meine Güte, manchmal, aber die Leute wussten es damals nicht besser. Mach kein Gelübde, das wird nichts. Alles, was irgendein Mensch jemals versprochen hatte, wurde gebrochen. Es gibt nicht einen, der den Schwur einhält. Warum sagt Gott, schwöre nicht? Weder bei dem, was droben ist, noch was drunten ist, weil er weiß, du kannst es nicht halten. Und du wirst es nicht halten. Komm, sei ehrlich. Lassen wir es doch lieber gleich und sagen, Papa, ich kann es nicht, aber Christus, du kannst. Ich kann es nicht erfüllen, aber du hast es erfüllt. Amen. Er hat gesagt, es ist vollbracht. Was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Halleluja. Wenn du das Richtige betest und bittest, ist Jesus auf deiner Seite. Oder meinst du, der ist so bockige Diva? Steht morgens auf, ja, die Engel haben wieder so laut gesungen letzte Nacht, ich konnte nicht schlafen. Oh, was? Da betet wieder der Thomas in Heidelberg. Oh, nee. Es ist 5:30, spinnt er, so früh bin noch nicht wach. Ich brauche erstmal einen Kaffee. Oh, was will der schon wieder? Boah, nee. So sind wir, aber doch nicht Jesus. Jesus freut sich, der ist auf deiner Seite. Ich nehme das, ist das Ja und das Amen. So, Vers 15. Kommt wieder so ein Hammervers. Der kommt noch ein paar Mal. Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Oh. Nochmal, habe ich schon ein paar Mal drüber gepredigt. Wenn du versuchst, die Gebote zu halten, um zu zeigen, dass du Jesus liebst, vergiss es. Das wird voll in die Hose gehen. Ich habe es jahrelang probiert. Ich habe gedacht, oh, wenn ich nur die Gebote halte, dann weiß ich, ich liebe Jesus. Vergiss es. Ja? Du musst anfangen, Jesus zu lieben. Und dann hast du Lust. Dann kommt die Lust, die Gebote zu halten. Wenn ich mit meiner Frau zusammen bin, dann kann ich nicht sagen, oh, ich bin mit dir zusammen und ich hoffe, ich habe keine Fremdgehgedanken mehr. Oh, eine Blondine, eine Schwarzhaarige, eine Rothaarige. Wenn ich aber mich in meinem Herzen entschieden habe, ich liebe sie, Amen, Punkt, fällt es mir leicht wegzugucken, eine Blondine, Rothaarige, Schwarzhaarige. Weil mein Herz ist fest. Dasselbe ist beim Herrn. Wenn dein Herz fest ist beim Herrn, ist egal, was der Teufel dir anbietet. Du wirst sagen, nein. Und wenn du spürst, da ist noch was in meinem Herzen, was eigentlich will, musst du sagen, Herr, ich werde wahrhaftig heute Morgen vor dir, reinige mein Herz. Schneid ab, was dich nicht meint. Da ist noch eine Lust da, die fremdgehen will, die stehlen will, die lügen will, die bescheißen will. Wenn du diese Dinge in deinem Herzen noch spürst, dann sei wahrhaftig und ehrlich. Gott hat noch nie mit einem Problem gehabt, der wahrhaftig oder ehrlich vor ihm wird. Gott hat Probleme mit Christen, die so tun, als ob. Und ihr Herz ist voller Unrat. Da hat Gott ein Problem damit. Liebt ihr mich, werdet ihr meine Gebote halten. Und du siehst in deinem eigenen Leben, wie sehr du Jesus liebst, in dem Maß, wie du Lust hast, die Gebote zu halten. Siehst du, wie tief du den Herrn liebst? Willst du noch lügen? Weiß ich nicht, wie tief die Liebe des Herrn in deinem Herzen ist. Und es ist keine Verdammung, es ist nur eine Feststellung. Wir können alles ändern. Heute ist der Tag des Heils. Oder du lügst noch, du stiehlst noch. Es gibt all diese Dinge, die wir nicht mehr tun sollen. Wenn da noch Lust da ist, Lust, Geld auszuleihen, zu denken, zahle ich nie zurück. Nicht wahrhaftig zu sein, Dinge zu tun, die nicht ehrlich sind. Noch wenn du im Einkaufsladen noch stiehlst, wenn du rausfährst mit dem Einkaufswagen und du merkst, die Kassiererin hat gerade das und das nicht abkassiert. Und der Heilige Geist sagt, geh rein, bezahl's. Und du sagst, nö, die ist doch selber blöd. Wo ist dein Herz? Stehst du in der Wahrheit oder freust du dich am Unglück anderer? Wenn du die kleine Packung, wenn sie nur 1,50 € kostet, es ist nicht dein Eigentum. Du stiehlst es, wenn du es nicht bezahlst. Ja oder nein? Du machst einen Schaden bei der Firma von 1,50 € und du meinst, du gewinnst 1,50 €. Die Bibel sagt, du wirst 7-fach zurückzahlen. Leute, das sind kleine Spielchen, wo unser Herz offenbar wird. Kleine Prüfungen, wo unser Herz offenbar wird. Kleine Prüfungen, die der Herr uns gibt, wo wir selber sehen, halten wir die Gebote, haben wir Lust, die Gebote zu halten, oder ist uns das egal? Oder gehen wir vielleicht sogar noch raus und sagen, danke Herr, dass dies nicht gesehen hat. Oh, du segnest mich, du bist mein Versorger. Wow. Ich hatte hier Leute, die haben das Finanzamt beschissen. Um viele tausend Euro. Und dann kamen die doch eiskalt zu mir und sagen, ja Thomas, das werfen wir am nächsten Sonntag ins Opfer rein. Glaubst du, dass Gott sich freut an gestohlenem Geld? Aber du siehst, wie verdreht manche Leute im Kopf sind, im Herzen. Wie sie meinen, sie können vermischen und nicht verstehen, was Sache ist. So, aber Jesus wusste, dass wir alleine das nicht schaffen. Vers 16. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Natürlich redet ihr vom Heiligen Geist, aber wusstet ihr, dass der Heilige Geist in Ewigkeit bei euch bleibt? Hast du gedacht, hier hast du den Heiligen Geist, dann kommst du in den Himmel, dann ist er wieder weg. Der bleibt bei dir in Ewigkeit. Wow, ist das gut. Den Geist der Wahrheit, den Geist der Wahrheit. Es gibt nur eine Wahrheit. Es gibt nur eine Wahrheit. Menschen, die stehen draußen mit dem Einkaufswagen, die zwei Artikel liegen drin, dann kommt der Detektiv und sagt, oh, ich habe gerade auf der Kamera gesehen, die zwei Artikel sind nicht bezahlt. Stehst du in der Wahrheit und sagst, ja, ups, es ist passiert. Oder sagst du, nö, 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 die sind bezahlt. Wir gucken mal auf den Zettel. Oh, Kassenbon leider nicht drauf. Dann sind die wohl reingefallen. Oder hat mir die vielleicht einer reingelegt? Menschen kommen mit allen möglichen Ausreden. Das zählt bei Gott nicht. Gibt nur eine Wahrheit. Du hast es nicht bezahlt. Punkt. Nicht diskutieren, du hast es nicht bezahlt. Und Gott gibt uns immer die Chance, reinzugehen, zu sagen, Entschuldigung, Sie haben gerade vergessen, das abzukassieren. Jetzt kann jeder entscheiden, was er will. Manche denken, sie werden glücklich damit, aber es funktioniert nicht. Auf diesen Dingen, auf gestohlenen Dingen ist kein Segen, sondern ein Fluch. Leute, das müsst ihr wissen. Wenn ihr das verstanden habt, kommt ihr überhaupt nicht auf die Idee oder in die Versuchung, gestohlene Dinge zu behalten. Auch wenn du es nicht bewusst gestohlen hast, es ist trotzdem Diebstahl. Im Moment, wo du es merkst, ist es Diebstahl. Punkt. Wow, habe ich alles gar nicht vorgehabt zu erzählen. Aber der Heilige Geist weiß, was ihr heute braucht. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann. Kann sie nicht. Deswegen können weltliche Menschen, die nicht von neuem geboren sind, nicht verstehen, was der Geist Gottes will. Denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Zukunftsform noch für uns, Vergangenheitsform. Wichtig. Halleluja. Ich will euch nicht als Weisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Zweite Mal, wo Jesus sagt in diesem kleinen Abschnitt, ich komme. Freust du dich? Halleluja, ich freue mich total darauf. Es ist noch eine kleine Zeit. Ich liebe das in der Bibel. Noch eine kleine Zeit. Dann sieht die Welt mich nicht mehr. Ihr aber seht mich, denn ich lebe und ihr sollt auch leben. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Halleluja. Amen. Gott ist Leben. Er ist der Odem des Lebens. Er ist Leben. An jenem Tage werdet ihr erkennen. An welchem Tage? An dem Tag, wo ihr den Heiligen Geist empfangt. Davon redet Jesus. An dem Tage, wo ihr den Heiligen Geist empfangt, werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Halleluja. Haben wir das erkannt? haben wir den Tag des Heiligen Geistes erlebt in unserem Leben. Wow, Halleluja. Jetzt geht's weiter. Kommt Jesus nochmal zurück auf Vers 15. Wer meine Gebote hat und hält sie, der ist, der mich liebt. Ist Gott gut? Gott sagt nicht, hey, halte meine Gebote und gucke mal, wie du zurechtkommst. Er sagt, ich gebe dir meinen Geist. Der wird in dir leben. Er wird Raum machen in deinem Leib. Er wird dich nie verlassen noch versäumen. Du musst nichts aus deiner Kraft tun. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig durch den Heiligen Geist. Und er wird dir helfen, die Gebote zu halten. Und je mehr er dir hilft und je mehr du in diesem Gehorsam lebst, desto mehr wirst du mich lieben. Halleluja. Früher habe ich es geliebt zu stehlen. Ich war sehr gut im Stehlen. Ich hatte ja wenig in meiner Kindheit. In jedem Laden habe ich gestohlen, wo es nur geht. Ich wusste, wie die Taschen sich füllen und so weiter. Ich war der beste Abschreiber in meiner Schule. Ich konnte meine Augen so weit nach links drehen, mein Kopf war gerade und ich konnte links abschreiben. Ich habe ja keine Lust zum Lernen gehabt, das haben die anderen gemacht. Ich habe meine Hand immer so hin, dass der Lehrer nicht sieht, dass meine Augen da drüben sind. Ich konnte wirklich im rechten Winkel abschreiben. So habe ich meine Augen trainiert. Unfassbar. Lüge war der Meister meines Lebens. Ich konnte die Polizei belügen, den Bürgermeister, den Rektor. Ich habe die alle so belogen mit meinen Fantasiesachen, dass die zum Schluss mir geglaubt haben. So gut war ich im Lügen. Ich war ein Meister im Lügen. War deswegen mein Leben gut oder schön? Nein, überhaupt nicht. Am Anfang war das ganz arg schwierig. Zum Schluss war ich so gut im Lügen, dass ich nicht mehr wusste, was Wahrheit und Fiktion ist. Weil es sich anfängt zu vermischen. Schon mal so jemand kennengelernt, der selber nicht mehr weiß, war das jetzt so oder war es nicht so? Es verwischt mit der Zeit, weil solche Menschen nicht in der Wahrheit stehen, sondern in der Lüge. An jenem Tage werdet ihr erkennen, dass ich im Vater bin, der Vater in mir. Wer meine Gebote hält, der ist, der mich liebt. Wer mich aber liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden. Boah, bin ich froh, dass der Vater mich liebt. Du auch? Nicht ein Papst, nicht eine Religion, nicht eine Organisation, nicht irgendein heiliger Ort auf dieser Welt, nicht irgendein Zertifikat, nicht irgendeine Ausbildung, nicht irgendeine Uni, nicht eine Bibelschule. Der Vater liebt mich. Ist das genug? Wenn du das hast und weißt, brauchst du den ganzen menschlichen Mist nicht. Amen. Halleluja. Immer werde ich gefragt, wo ich studiert habe. Wo ich das Auto jetzt gekauft habe, der Autoverkäufer, was machen Sie beruflich? Sag ich, bin Pastor. Oh, katholisch oder evangelisch, sage ich weder noch. Ja, was denn, sage ich, evangelisch, freikirchlich. Was ist denn das? Das habe ich versucht zu erklären. Ja, wo haben Sie dann Theologie studiert? Sage ich, der Theo war nicht logisch, deswegen habe ich da nicht studiert. Der Verkäufer ist ein ganz netter, ich habe den gern. Und ich glaube, der mich auch. Ah ja, wie geht denn das dann? Das sage ich, ja, das ist jetzt alles ein bisschen viel, aber ich habe beim Heiligen Geist gelernt. Okay. Dann sage ich, Jesus hat auch beim Heiligen Geist gelernt. Der war auch auf keiner theologischen Schule. Hat er tief durchgeatmet? Ich habe von dem Zeug keine Ahnung. Lassen wir alle stehen. Aber Gott ist gut, der Samen ist gesät, oder? Amen. Gott ist gut. Gott ist gut. Amen. Halleluja. Wer mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Oh, bin ich froh, dass ich Jesus mir offenbart habe. Sprich zum Judas, der nicht Ischariot. Herr, was bedeutet das, dass du dich uns offenbaren willst und nicht der Welt? Seht ihr, wie der nicht wiedergeborene Mensch versucht, religiös zu sein, versucht, Gott zu gefallen, aber immer dumme Fragen stellt, weil er nicht versteht, was Gott sagen will? Aber der wiedergeborene Mensch hat den Schlüssel, alles zu verstehen, was Gott je gesagt hat und sagen wird. Halleluja, hat's Gott uns einfach gemacht. Hä? Jesus antwortete und sprach zu ihm. Nochmal, zum dritten Mal. Wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Nochmal erklärt. Wiederholung. Jesus wusste, wenn ich es dem ausführlich erkläre jetzt, über 20 Seiten, er wird trotzdem sagen, ich kapiere das nicht, Alter. Ich verstehe das nicht. Logischerweise verstehe ich das nicht. Jesus sagt, der Heilige Geist wird bald kommen, dann wird alles gut. War es so an Pfingsten? Wow, kabum. Sie haben die Augen geöffnet bekommen. Sie verstanden, was Gott sagte. Sie erinnerten sich an jeden Satz, den Jesus jemals sagt. Und selbst Petrus schreibt 42 Jahre danach, als sie auf dem Berg der Verklärung waren, als Mose in Elia erschien, er schreibt da das nieder. 42 Jahre später hat er nichts vergessen von dem, was sie, der Heilige Geist hat sie an alles erinnert. Wow. Wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Machst du das immer mehr? Ja, davon bin ich überzeugt. Du bist ein Gerechter, der noch ab und zu sündigt. Und nicht ein Sünder, der ab und zu gerecht wird. Das macht Religion. Du musst dich heiligen. Früher, wenn wir in der katholischen Kirche zu Weihnachten und zu Ostern, das waren die zwei Daten, wo wir in die Kirche sind, sonst hat uns der Pfarrer nicht gesehen. Da bin ich rein. Ich habe Todesangst gehabt als Kind. Mussten wir Sonntagsanzüglein anziehen. Konntest kaum laufen drin. Dann die Schuhe putzen, dass wir anständig aussehen. Und dann sind wir da rein. Ich habe da Todesangst gehabt in diesem Gebäude. Weil ich dachte, der Pfarrer kommt gleich und er sieht alles, was ich das ganze Jahr gemacht habe. Und dann gibt's einen auf den Deckel vor allem. Das ist Religion. Religion macht Angst. Die gibt keinen Frieden, die gibt Angst. Und mein Vater wird ihn lieben. Ich liebe diesen Satz. Weißt du, dass der Vater dich liebt? Dass er dich liebt, dass er dich liebt, dass er dich liebt. Dass er sagt, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht, hab keine Angst. Schau nicht auf das, was der Teufel sagt. Dein Herz erschrecke nicht. Wer entscheidet es? Du selber. Wie oft sage ich euch, du bist der größte Prediger in deinem Leben. Niemand ist ein größerer Prediger als du selbst. Ich kann mir Sonntag für Sonntag den Mund wusselig reden. Und du gehst raus und du machst genau da weiter, wo du aufgehört hast. Ich muss zum Arzt, ich brauche meine Medikamente, mir geht's nicht gut. Oh, die blöde Kuh hat wieder nicht Guten Morgen zu mir gesagt heute. Oder du sagst mal, jetzt ist mal Stopp, jetzt ist mal Schluss. Und du gehst raus und sagst, Herr, erinnere mich heute Abend dran. Vielleicht sitzt du auf dem Balkon, schaust in die Ferne und sagst, Herr, was hat der Thomas heute gepredigt? Was hast du heute gepredigt? Was hast du heute zu mir gesagt? Ah ja, erinnere mich dran, Heiliger Geist. Ja, da gibt's noch eine Baustelle, die muss ich dringend bearbeiten. Ja, ich mag die Person nicht, aber ich will sie mögen. Herr, hilf mir, sie zu mögen. Hilf mir jetzt mal, ihr zu vergeben, sie loszusprechen und so weiter. Und dann kommt das Mögen von ganz alleine, wenn du den Hass und die Ablehnung loslässt. Ist das nicht interessant? Leute, ich habe eine wahre Geschichte gesehen von einem Neonazi in Amerika. Überall Hakenkreuze tätowiert, den Adolf tätowiert, den Heinrich Himmler tätowiert. Voll in der rechten Szene in Amerika. Dann kam er ins Gefängnis und kriegt eine weibliche, schwarze Bewährungshelferin. Das ist toll, oder? Gott hat einen Sinn für Humor. Und diese Frau hat ihn nicht abgelehnt. Die hat gesagt, ich werde ihn genauso behandeln wie jeden anderen Klient, der mir zugewiesen wird. Und sie hat ihn besucht und besucht und besucht und ihm geholfen und besucht und geholfen und besucht. Und nach irgendeiner Zeit macht es in seinem Kopf Klick und sagt, warum lehnt die mich nicht ab, wenn ich sie doch ablehne? Warum ist die gut zu mir, wenn ich böse zu ihr bin? Warum gibt die nicht auf, wenn ich mit jedem aufgegeben habe, der irgendeine andere Hautfarbe hat oder irgendeinen anderen Quatsch? Nach einer gewissen Zeit, ich weiß nicht mehr genau, wie lange das war, ein Jahr oder zwei, ich weiß nicht mehr, es war nicht so lang, glaub ein Jahr, hat er gesagt, so, ich habe einen riesen Quatsch geglaubt, ich will das nicht mehr. Dann hat er die ganzen Tattoos, hat er lasern lassen oder übertätowieren, hat gesagt, so, ich möchte mein Leben ändern. Und dann hat die den, dann kam er raus, wo er seine Zeit abgesessen hat und hat die den in die Hand genommen und seitdem geht er mit der in die Gemeinde, hat sich bekehrt, hat erkannt, dass Gott gut ist. Warum? Hätte er das erlebt, wenn die Schwarze aufgegeben hätte? Hätte er das erlebt, wenn die gesagt hätte, nö, mach ich nicht. Mit so einem nicht. Seht ihr, dass Liebe das Böse überwindet, nicht das Böse das Böse. Ablehnung kann nicht Annahme hervorbringen. Wenn Ablehnung kommt und du aber annimmst, übernimmt die Annahme die Ablehnung und kann die Ablehnung zerbrechen. Aber Ablehnung, die du zurückgibst, kann nicht sich in Annahme verwandeln. Wie soll das? Hat Gott uns angenommen oder abgelehnt, als wir noch Feinde des Kreuzes waren? Er hat uns zuerst geliebt. Er hat uns angenommen. Warum hat er uns angenommen? Weil er wusste, nur die Liebe macht uns frei und heilt uns und nicht die Ablehnung. Leute, das ist im Zwischenmenschlichen immer noch heute so, mit jedem Menschen, der in dein Leben kommt. Ist es so, dass die Ablehnung Ablehnung hervorbringt? Derselbe Same, wenn ich Radieschen pflanze, dann sind die klein, rund und rot. Ich merke dann, wenn ich reinbeiß, dass es keine Erdbeeren sind. Auch wenn sie ähnlich aussehen. Aber es ist nicht dasselbe, weil ihre DNA nicht dasselbe ist. Erdbeeren schmecken lecker und süß. Radieschen nicht. Ich mag auch Radieschen, aber nicht, wenn ich Lust auf Erdbeeren habe. Wow, ich glaube, der Vater macht heute ein tiefes Werk in euch. Ich glaube das sehr, ich spüre das. 24. Wer aber mich nicht liebt, der hält meine Worte nicht. Logischerweise, die Welt, die Menschen da draußen, die Religiösen, die lieben Jesus nicht. Die sagen, ich bin katholisch getauft, katholisch geboren, als Beispiel jetzt, gibt noch vieles andere, und ich will katholisch sterben. Ich habe mit so vielen Menschen gesagt, wie stirbt man katholisch? Ja, ich muss in geweihter Erde liegen, der Pfarrer muss mich begraben, sonst komme ich nicht in den Himmel. Wahnsinn, oder? Wisst ihr, wie viele da liegen und sind nicht im Himmel? Wow, 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 wow. Ist völlig egal, wo du beerdigt wirst oder nicht beerdigt wirst. Es geht um deine Seele, nicht um dein Leib. Deine Seele wird gerettet, nicht dein Leib. Ist es gut? Und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein Wort, nochmal, sondern das des Vaters, der mich gesandt hat. Was Jesus und der Heilige Geist dir sagen, ist der Wille des Vaters. Ist es gut? Dass du weißt, der Papa redet zu mir, der Vater redet zu mir, der Vater spricht zu mir. Der Vater möchte, dass es mir wohlergeht an Geist, Seele und Leib. Ist es gut, dass Jesus nicht unabhängig vom Vater was erzählt? Ist es gut, wenn ich hier vorne nicht unabhängig vom Vater was erzähle, sondern auf den Heiligen Geist höre? Ist es gut, wenn du jemand nicht bekehrst, unabhängig vom Wille des Vaters, sondern durch den Willen des Vaters? Dann wirst du nicht erzählen, ich habe Menschen bekehrt, sondern Gott hat Menschen bekehrt und hat dich nur als Lautsprecher benutzt. Der Lautsprecher hier kann gar nichts. Es geht um die Musik, die rauskommt. Du bist wie ein Lautsprecher, du kannst gar nichts, aber die Musik muss vom Heiligen Geist sein und die Menschen erreichen und ihre Herzen berühren. Das habe ich zu euch geredet. Solange ich bei euch gewesen bin, habe ich den Willen und immer wieder den Willen des Vaters zu euch geredet. Ist es gut? Das macht der Heilige Geist jeden Tag mit dir. Er sagt dir jeden Tag den Willen des Vaters. Er sagt dir jeden Tag, vergib, lass los, segne statt Fluche und so weiter. Und jetzt kommt der letzte Vers, der ist wieder so ein absolut Burner-Vers. Vers 26. Aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird, hier noch in Zukunftsform für uns Vergangenheit, wird in meinem Namen senden wird, denn er senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren. Sag mal Halleluja. Und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Wow. Ist das gut? Der Heilige Geist wird dich an alles erinnern. Könnt ihr euch erinnern an Vanessas Zeugnis, Einstellungstest bei der Audi? Du hast für jede Aufgabe nur ein paar Sekunden, dann kommt die nächste, ob du fertig bist oder beantwortet hast oder nicht. Und dann geht es weiter, laufen weiter. Und Vanessa, Blackout, bub, raus, geht nichts mehr. Kira, du hast das auch erlebt, gell, in deiner Prüfung. Und da hatte sie das Zeugnis von Vanessa im Hinterkopf. Blackout, geht nichts mehr. Vanessa sagt, Herr, hilf mir, Heiliger Geist, hilf mir. Auf einmal macht's plopp und sie schreibt und schreibt und beantwortet und kreuzt an und schreibt und was da alles machen muss. Und Vanessa hat dann hinterher erfahren, es war einer der besten Testergebnisse, seit es die Audi gibt. Leute, das hat was zu heißen. Ist es ihr Ruhm? Nein, es ist Gott, der mit dir ist. Gott in deinem Battle, Gott in deinem Kampf, Gott in deiner Schlacht, Gott mit dir. Er wird dich nicht verlassen noch versäumen. Halleluja. Hätte sie den Blackout nicht gehabt, hätte sie das nicht erlebt. Manche Dinge, die in unserem Leben passieren, sind dazu da, um dich ins Gebet zu führen, näher zum Herrn zu führen. Geht nicht immer alles butterweich, damit der Herr nicht von dir vergessen wird. Herausforderungen sind dazu da, damit du sie überwindest, zusammen mit dem Herrn. Halleluja. Er wird dich an alles erinnern. Ich habe heute Morgen vom Herrn empfangen, dass wir gleich nochmal ein Übergabegebet beten. Wir beten es alle miteinander. Vielleicht hast du noch nie Jesus als der Herr in dein Leben eingeladen. Vielleicht kennst du Religion, Kirchenzugehörigkeit. Vielleicht hast du dieses Einladungsgebet auch mal gesprochen, weil es jemand wollte, dass du sprichst. Aber wir beten gleich gemeinsam, wenn du das willst, wenn du noch nie Jesus Christus als den Herrn ganz bewusst ohne Religion, ohne Kirche, ohne irgendjemand in dein Leben eingeladen hast, dann bete das Gebet mit voller Überzeugung und lad ihn ein. Und dann hat mir der Herr gesagt, und wenn du lauwarm geworden bist oder irgendwas in deinem Leben gerade stärker ist als der Herr, dann lad ihn nochmal ganz bewusst ein. Wollen wir das tun? Seid ihr dabei? Wir nehmen das mit auf. Und im Anschluss geben wir uns Abendmahl. Ich möchte euch bitten, dass ihr aufsteht. Lasst uns mal alle aufstehen. Lasst uns mal alle aufstehen. Und während alle Augen geschlossen sind, ich mache meine auch zu, während alle Augen geschlossen sind, wollen wir das Gebet beten von ganzem Herzen. Ob du Jesus neu einlädst oder ob du Jesus wieder einlädst, ist jetzt egal. Ich bete vor, ihr betet nach. Herr Jesus Christus, ich komme heute Morgen zu dir. So wie ich bin, mit all meinem Versagen, mit all meiner Sünde, mit all meiner Schuld. Ich habe erkannt, dass ich ohne dich verloren bin. Und ich möchte dich einladen, der Kapitän in meinem Leben zu werden oder neu der Kapitän zu sein. Bitte leite du mich auf deiner Straße, auf rechtem Wege, den du bereitet hast. Vergib mir neu meine Schuld. Vergib mir meine Sünden. Und komm du jetzt in mein Leben. Mach du Raum in mir durch den Heiligen Geist. Und danke, Herr, dass du jetzt eingezogen bist. Und danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Und dass du ausgerufen hast, es ist vollbracht. Halleluja. Amen. Halleluja. Bleib noch stehen fürs Abendmahl. Wenn du das von ganzem Herzen gebetet hast, bist du jetzt Kind Gottes. Oder du hast neu den Herrn eingeladen. Du darfst wissen, er ist treu, er ist gerecht, er ist für dich. Er ist da, er ist nicht ferne. Er ist nicht ferne. Amen. Ich möchte heute mal nochmal lesen, was über das Abendmahl steht. Jesus, Sammy, läuft die Aufnahme noch? Lass mal laufen. Ich kann es dann immer noch rausschneiden. Wir gehen in 1. Korinther 11. Machst du mir es dran? Ich kann das Kleine nicht mehr lesen. 1. Korinther 11, Abvers, Schatzi, das kannst du so lesen. Da. Kannst du es auch nicht lesen. 33, glaube ich. Oh, sorry. In der Nacht da verraten wir. Ja. Nee. 23. Oh. Halleluja. Genau, ab da. Denn ich habe vom Herrn empfangen, was ich euch weitergegeben habe. Der Herr Jesus, in der Nacht, da er verraten war, nahm er das Brot. Weiter. Schneller tippen. Dankte und brach's und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Weiter. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut so oft ihr daraus trinkt zu meinem Gedächtnis. Nicht nur an Weihnachten und Ostern. Ihr könnt täglich zu Hause Abendmahl machen, wenn ihr das wollt. Weiter. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Das ist ein Siegesbeweis. Es ist eine Verkündigung seines Sieges. Amen. Es ist etwas, was wir haben als Erbe. Das Abendmahl ist eine Proklamation gegen die Mächte der Finsternis. Ich gehöre zu Jesus Christus. Weiter, nächster Vers. Wer nun unwürdig von dem Brot isst oder aus dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein am Leib und Blut des Herrn. Wer das gering achtet, und das tun wir heute Morgen ja nicht, wir essen nicht unwürdig davon, sondern wir essen würdig davon. Aber es ist eine Warnung, wie wichtig, wie ernst Gott das Abendmahl nimmt. Der Mensch prüfe aber sich selbst, und so esse er von diesem Brot und trinke aus diesem Kelch. Weiter. Denn wer so isst und trinkt, dass er den Leib des Herrn nicht achtet, der isst und trinkt sich selber zum Gericht. Aufpassen. Wer ist der Leib des Herrn? Deine Geschwister. Wenn du negativ über Geschwister denkst, achtest du den Leib des Herrn nicht richtig. Und dann kannst du krank werden, kannst du sterben. Seht ihr, wie wichtig das ist, frei zu sein? Nächster Vers. Darum sind auch viele schwach und krank unter euch. Und nicht wenige sind schon gestorben, entschlafen. Leute, wie wichtig ist das Abendmahl für den Herrn? Seht ihr das? Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, nicht gegen Menschen, nicht gegen unsere Geschwister. Und noch der nächste Vers. Wenn wir uns selber richteten, so würden wir nicht gerichtet. Das heißt, uns selber prüfen. Und ich lasse euch jetzt mal 1-2 Minuten, wo ihr in euch reinhört, wenn es jemand gibt, dem ihr vergeben müsst, wenn jemand da ist, wo Bitterkeit ist, wo Unvergebenheit ist, selbst wenn du nicht vergeben kannst, dann sei doch ehrlich mit dem Herrn und sag, Herr, ich möchte nicht das Abendmahl nehmen und so tun, als ob, und da ist Bitterkeit und Unvergebenheit in meinem Herzen. Schau hinein und sag, Jesus, kannst du leise für dich beten? Ich möchte am Abendmahl teilnehmen, weil es für mich der Sieg und die Proklamation deines Sieges am Kreuz ist. Aber hilf du mir, Person so und so zu vergeben. Und ich nehme jetzt das an, dass du jeden Menschen vergeben hast und ich will auch vergeben. Ich vergebe der Person so und so. Und wenn es mehrere sind, dann sag sie. Und ich weiß, wenn du jetzt noch nicht spürst, dass es weg ist, dann weißt du, du hast eine Entscheidung getroffen. Es fängt alles mit einer Entscheidung an. Und dann weißt du, Halleluja, der Herr zusammen mit mir, der Heilige Geist mit mir wird mir helfen, loszulassen, ganz zu vergeben, bis es nicht mehr wehtut. Wenn es nicht mehr wehtut, dann bist du frei. Halleluja. Wir nehmen jetzt eine Minute der Stille, wo ihr das betet. Halleluja. Wir verteilen das Brot. Und denk dran, wenn du das Brot in der Hand hältst, es ist die Proklamation über den Tod Jesu, über seinen Sieg am Kreuz. Es gehört dir, es ist Teil deines Erbes, wo du das Brot nimmst und sagst, danke Herr, dass dein Leib zerschlagen wurde, damit der neue Leib, die Gemeinde frei ist, losgekauft ist, erlöst ist, ohne Flecken und Runzeln wird die Braut sein. Halleluja. Danke Jesus für diesen Sieg. Danke, dass ich Teil der Braut bin, dass ich Teil dessen bin, was erlöst ist, was erkauft ist, was reingewaschen ist. Danke, Herr. Danke für diesen Sieg. Wir verkündigen deinen Tod über Heidelberg, über Baden-Württemberg, über Deutschland, über Europa. Jesus Christus hat den Sieg. Halleluja. Amen. Wisst ihr, wenn wir gehorsam sind, wenn wir das tun, was der Herr uns sagt, freut sich Jesus so sehr. Er freut sich. Der Teufel ärgert sich. Der Teufel wird dir sagen, no, du bist unwürdig, ess nicht vom Brot, trink nicht vom Wein oder vom Traubensaft. Er wird dir immer einen Grund geben, aber Jesus hat dir heute Morgen gesagt, wie es geht. Wir bleiben an der Bibel und nur an dem, was in der Bibel steht. Vater, und wir verkündigen den Tod des Herrn. Wir sagen, das ist der neue Bund in seinem Blut. Wenn du diesen Traubensaft in der Hand hältst, mach dir bewusst, das ist der neue Bund, symbolisch. Der neue Bund in seinem Blut. Du gehörst zum neuen Bund. Du bist nicht im Bund des Gesetzes, du bist im Bund der Gnade und der Erlösung. Halleluja, danke Jesus, dass du diesen neuen Bund gestiftet hast, dass du der Stifter des neuen Bundes bist. Danke Jesus, dass in diesem neuen Bund nur eine Überschrift gibt. Es ist vollbracht. Du hast es vollbracht. Du hast den Sieg errungen. Du hast es für uns erkauft. Danke Jesus, dass ich nicht mehr Leistung bringen muss, um gut zu sein. Ich bin gut, weil du mich gut gemacht hast, weil du mich reingewaschen hast durch dein Blut. Herr, weil du den Sieg errungen hast. Du hast deine Herrlichkeit aufgegeben, hast den Dreck dieser Welt angenommen, um im Dreck dieser Welt zu sterben, nämlich das, was meine Schuld ja erlebt hätte, in dem Dreck dieser Welt zu sterben, hast du mich erkauft und hast mir deine Herrlichkeit geschenkt. Ein Platz in der Ewigkeit, ein Platz beim Vater. Danke, Jesus. Danke. Wenn du es nimmst und trinkst, sag laut, es ist ein neuer Bund in Christus. Es ist ein neuer Bund in Christus. Lord.